Markus 1, die Verse 1 bis 8. Gottes Wort. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es: Ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kam zu ihm in der Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften ein. Nach mir kommt einer, Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken, um ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Worte des lebendigen Gottes. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt deine Wahrheit ins Herz legst. Ich bitte dich, dass du deinen Segen ausgießt. Herr, schenk deinen Heiligen Geist, dem mich jetzt. Schenk du ihm die Worte, die du heute sprechen möchtest. Danke, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist. Amen.
Genau, ihr Lieben, wir starten mit einer neuen Predigtserie. Bis heute früh war ich mir sicher, dass ich mich am allermeisten drauf freue. Bin ich mir jetzt nicht mehr, nachdem der Lukas die so gehighlightet hat. Das ist schön, deine Begeisterung daraus zu hören. Genau, wir sind ein ganzes Jahr lang mit dem Markus jetzt unterwegs. Zweimal drücken wir die Pausetaste. Im Sommer gibt es eine Gleichnisreihe und im Winter gibt es eine Reihe zum Advent. Aber ansonsten beschäftigen wir uns lange mit Markus. Und der Titel dieser Reihe heißt ganz einfach: Der König und das Kreuz. Lukas spricht in seinem Evangelium über zwei Themen. Und das ist der König und es ist das Kreuz. Und ich möchte euch heute gern so einen kleinen Überblick zum Beginn erstmal geben. Das Markus-Evangelium ist in der Bibel der allererste Bericht über das Leben von Jesus. Warum hat Markus das Markus-Evangelium aufgeschrieben? Die gleiche Frage könnte man auch stellen: Warum hat das Matthäus gemacht? Warum hat das Lukas? Warum hat das Johannes gemacht? Nun, 30 Jahre lang während des Lebens und nach dem Tod von Jesus gab es keine schriftlichen Berichte über Jesus, weil es gar nicht notwendig war. So viele Menschen lebten und haben über ihn erzählt, dass es gar nicht notwendig war, irgendwas aufzuschreiben. Und sie hatten einen Vorteil damals in der Kultur, wo sie gelebt haben, dass sie sich Dinge sehr gut merken konnten. Ja? Wir können heute lesen, wir sind Bücherwürmer. In diesen oralen Kulturen konnten sie sich Dinge unglaublich gut merken und sie wurden so auch tradiert. Ganz viele Generationen Dinge einfach weitererzählt. Und einer der Gründe, warum ein schriftlicher Bericht auch nicht notwendig war, war, weil einfach noch so viele Jünger, Nachfolger von Jesus, Apostel gelebt haben. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, über die Auferstehung und erklärt, was dort passiert ist, wie sie vor sich gegangen ist. Und dann erzählt er, dass jede Menge Menschen den auferstandenen Jesus gesehen haben. An einer Stelle sagt er sogar, waren über 500 Leute dabei, die Jesus gesehen haben. Und er sagt sozusagen: Wenn ihr irgendwas darüber wissen wollt, dann geht doch einfach zu ihnen hin und fragt sie. Ja? Mit anderen Worten, das, was Paulus damals sagen wollte, ist 2 bis 3 irgendwie was Schriftliches zu haben, sondern es gab so viele Menschen, die man einfach persönlich interviewen konnte. Was hat Jesus eigentlich gemacht? Ja, du konntest nicht irgendwie abends an den Stammtisch gehen und dir irgendwie eine Geschichte über Jesus ausdenken und sagen so, willst du mal das Neueste über Jesus hören? Der war ja an ganz vielen unterschiedlichen Orten zum Predigen. Und weißt du, wie der da immer hingekommen ist? Der ist da hingeflogen. Ja? Der war ja göttlich und er konnte das. Ja? Das hast du nicht machen können, weil so viele Menschen um dich herum waren, die ihn erlebt haben, die ihn gekannt haben und die dir sofort widersprochen hätten. Eine Generation später dann, als ganz viele Apostel und auch Augenzeugen angefangen haben, als sie ausgestorben sind, ja, da war eine andere Not plötzlich da, dass sich viele Geschichten mit hineinweben konnten, die man sich sozusagen selber ausgedacht hatte. Man konnte sich seinen eigenen Jesus sozusagen zurechtzimmern. Und die Gefahr war einfach, dass der Kontakt zu dem wahren, echten, lebendigen Jesus verloren geht. Und deswegen haben die vier Evangelisten Augenzeugen befragt, die mit Jesus gemeinsam gelebt haben und angefangen, diese Berichte aufzuschreiben. Und genau das sind unsere vier Evangelien, die wir heute am Anfang des Neuen Testaments haben. Lukas, der hat zum Beispiel, der hatte wahrscheinlich einen Geldgeber, den Theophilus, in dessen Auftrag er das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und er beschreibt das ganz am Anfang so, wie er das gemacht hat. Lukas, ganz am Anfang, Lukas 1, Vers 1, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Also das, was Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gemacht haben, ist, sie haben einfach Augenzeugen befragt, die neben ihnen auch mit Jesus gelebt haben und haben diese Berichte geschrieben. Und so haben wir heute in den Evangelien eine Aussage darüber, wer der echte Jesus war. Wenn du einen Jesus haben willst, der dir in deinem Leben wirklich helfen kann. Wenn du einen Jesus haben willst, der dein Leben innerlich verändern kann, dann brauchst du den echten Jesus. Und den bekommen wir hier in den Evangelien. Und ich finde, ehrlich gesagt, das Markus-Evangelium, die Reihenform von Jesu Leben, ganz einfach, weil sie am kürzesten ist. Ja, es gibt kein Evangelium, was kürzer ist als das Markus-Evangelium. Kurz und knackig, 16 Kapitel, Jesus-Extrakt. Ja. Alle anderen sind viel länger und erzählen viel mehr außenrum. Das siehst du allein, wie die Evangelien anfangen. Ja. Matthäus beginnt mit einer Genealogie. Ja, wenn du Markus liest, ich habe das mal mit einem Freund zusammen gelesen, der war lustig, der hat gesagt, das klingt ja wie das israelitische Telefonbuch. Ja, also so viele Namen dort, die aufgezählt werden aus der Geschichte von Jesus heraus, aus welcher Linie er abstammt. Wer war Jesus? Wo kommt er her? Was sind seine Wurzeln? Wer gehört alles zu seiner Familie? Lukas, so das Weihnachtsevangelium ja auch, es beginnt mit einem Prolog von Zacharias und Elisabeth, Maria und Josef, ja, holt weit aus dort. Und Johannes war wahrscheinlich so der Philosoph unter den Evangelisten, ja, der geht bis zum Anfang der Erde zurück. Wie ist die Welt entstanden? Ja, zeichnet so das ganz große Bild auf. Und Markus, der redet nicht lange rum. Der sagt, zack, bumm, da ist Jesus. So fängt er an. Ehrlich gesagt gibt es im Markus-Evangelium wenig Lehre über Jesus, wenig Kommentare über Jesus. Und sogar Jesus selber kommt gar nicht so viel da drinnen zu Wort, sondern es wird ganz viel von dem berichtet, was er tut. Es ist ganz viel beschrieben über seine Taten, über seinen Charakter. Und ich glaube, Genau das brauchen wir ganz dringend, wenn wir einen Jesus haben wollen, der unser Leben verändern kann. Und das werden wir zusammen monatelang jetzt tun. Das Markus-Evangelium ist zwar kurz, 16 Kapitel hat es nur, und trotzdem werden es über 40 Predigten werden, die wir damit beschäftigen werden, uns anzugucken, was ist denn da alles passiert? Was hat Jesus denn da alles gemacht? Markus ist ein Mann, der wenige Worte macht. Gleich zu Beginn sagt er, wer Jesus ist, direkt am Anfang. Wer ist Jesus? Er sagt, er ist Christus. Hilft uns aber nicht viel, oder? Weil mit Christus können wir gar nicht so viel anfangen. Ob ich jetzt sage, hier ist Jesus oder hier ist Christus, sind für uns fast Synonyme. Aber ursprünglich war es nicht so, denn Jesus ist der Name dieses Mannes. Christus ist der Titel, gesalbte König. Und das ist das, was Markus macht. Er sagt, laut Markus ist Jesus der König. Er ist der König. Und Markus kommt in diesen 8 Versen, die Lukas uns gerade vorgelesen hat, direkt darauf zu sprechen, wer dieser König ist. Und das möchte ich mir jetzt noch kurz mit euch angucken, in 3 Schritten. Als erstes sagt er, der König ist gekommen. Als zweites geht er in die Wüste. Und als drittes das Kreuz des Königs. Und wir machen das genauso wie Markus und springen da direkt hinein. Der König ist gekommen. Und wir schauen uns an, wer nach Markus' Aussage dieser König ist. In Vers 2 und 3 steht, im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Und das ist von Markus wie ein Paukenschlag. Das ist ein absoluter Knaller in der Geschichte, weil er zitiert hier etwas aus dem Prophetenbuch Jesaja, aus Jesaja 40, wo steht, der Herr selbst, er wird eines Tages nach Jerusalem kommen. Das ist eine Prophezeiung. Und was Markus macht, ist, dass er jetzt die Aktionäre da drinnen, die etwas tun, identifiziert. Und er sagt, der Bote, von dem hier gesprochen wird, das ist Johannes. Und der, um den es aber geht, der angekündigt wird, das ist Jesus selbst. Wenn man in den hebräischen Text hier reinguckt, es ist das Wort, das in unserer Bibel heute mit Herr übersetzt wird, eigentlich das Wort Jahwe. Und es ist der persönliche Bundesname des Gottes, der Mose im Alten Testament im brennenden Dornbusch begegnet ist und sich so ihm gegenüber vorstellt. Es ist der persönliche Bundesgott von Israel, den die Juden für so heilig gehalten haben, dass sie seinen Namen nicht mal ausgesprochen haben, dass sie seinen Namen nicht mal aufgeschrieben haben. Und Markus sagt, Jahwe von Israel, der Schöpfergott des ganzen Universums, der rechtmäßige Schöpfer, der rechtmäßige Richter der ganzen Erde, er ist jetzt in der Gestalt von Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Das ist das, was das Buch Markus gleich am Anfang sagen will. Und alle ursprünglichen Leser des Markus-Evangeliums waren Juden, denn es gab keine andere Nachfolge von Jesus. Alle waren Juden, auch Markus. Und sie hatten ehrlich gesagt viel mehr kulturelle und auch intellektuelle Probleme damit, dass sowas passieren kann. Niemals hätte jemals gedacht, dass ein allmächtiger Gott in der Person und in der Form eines Menschen in Fleisch und Blut auf diese Erde kommen kann. Sie hatten alle ein riesiges Problem damit. Sie hatten eine Hemmschwelle, weil das all dem gegenüberstand, was sie jemals über Gott, über Jahwe gehört haben. Und trotzdem gab es irgendwas, was ihre Hemmschwelle durchbrochen hat und sie es trotzdem glauben konnten. Und wenn du fragst, was war das genau, dann sagt Markus, ich werde es dir zeigen in meinem Evangelium. Er führt uns dort an der Hand entlang und sagt, es war Jesus. Das, was er tat, so wie er handelte, das hat uns überzeugt. Das hat diese Hemmschwelle durchbrochen. Und ich finde diese Einleitung so krass, so spannungsgeladen von ihm, die er hier aufbaut. Dass er hineinkommt und sagt, der König ist gekommen. Bäm, er ist da. Das zweite ist die Wüste. Markus sagt uns, dass wir diesen König treffen können. Und zwar in der Wüste. Das ganze Thema von diesem ersten Kapitel ist, dass man in die Wüste gehen muss, um diesen König zu finden. Johannes der Täufer, er predigt in der Wüste und die Menschen müssen dort hinausgehen, ihn predigen zu hören, um sich vielleicht von ihm taufen zu lassen. Auch Jesus selbst, er muss zu ihm in die Wüste hinausgehen. Und es gibt ein Wort, das immer wieder in diesem ersten Kapitel auftaucht, und es ist das Wort Eremos. Das deutsche Wort dafür ist Eremit. Ja? Es wird oft mit Wildnis übersetzt, aber ich finde unsere Übersetzung hier gelungener, die es einfach mit Wüste übersetzt. Denn die Wüste ist ein Ort, an dem kein Leben möglich ist. Die Wüste ist ein Ort der Dornen, ja? Da wächst nichts. In der Wüste hast du Durst, es gibt keine Quellen dort, alles versiegt, alles vertrocknet. Und es ist ein Ort der schrecklichen Einsamkeit, weil es einfach nicht fürs natürliche, menschliche Leben ein Wohnort ist. Und dass Johannes der Täufer in der Wüste predigt, ist deswegen wichtig, weil es eines der Themen der Bibel ist. In der Geschichte von Israel ist man ganz oft Gott in der Wüste begegnet. Wo ist Gott? Am Anfang Mose im Dornbusch begegnet. Es war natürlich in der Wüste. Wo rang Jakob mit Gott von Angesicht zu Angesicht? Es war in der Wüste. Und auch das Volk Israel, es begegnet während seiner 40-jährigen Wanderschaft durch die Wüste Gott genau dort an diesem trockenen Ort. Warum ist die Wüste im Allgemeinen ein Ort, wo man Gott begegnen kann? Ich glaube, es ist so, weil es ein Ort ist, an dem man ohne das Eingreifen Gottes nicht überleben kann. Alle Brunnen versiegen dort, ja, und du musst dich darauf verlassen, dass Gott aus dem Felsen Wasser spendet. Jedes Brot würde dort kaputt gehen, irgendwann schimmelig werden nach einiger Zeit, wenn Gott nicht seinen Manna aus dem Himmel senden würde. Und in der Wüste lernte Israel das, was auch wir heute lernen dürfen, lernen müssen, ja, dass Gott nicht einfach nur ein Zusatz unseres Lebens ist, nicht einfach nur so ein nice to have, irgendwie so ein Vitaminpräparat, sondern dass, wenn ich Gott nicht in meinem Leben habe, keine Hoffnung da ist auf ewiges Leben. Und nur wenn ich das erfahre, auch diese innere Trockenheit, dann sagt Markus, dann bin ich innerlich bereit dafür, dem König aller Könige persönlich zu begegnen. Das war der zweite Punkt, die Wüste. Und als drittes kommen wir jetzt noch zu dem Punkt, das Kreuz des Königs. Wohin geht dieser König? Ich glaube, viele Menschen hören nicht gern, dass Jesus der König ist, sondern sie mögen ihn vielleicht so als Kumpeltypen, vielleicht als Freund, vielleicht auch manchmal als ein Vorbild. Aber dass Jesus ein König ist, es klingt erstmal sehr fordernd, vielleicht sogar bedrückend. Wörtlich steht hier, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Und das Wort, das hier verwendet wird für Weg, ist eigentlich das Wort für Straße. Und die Menschen in der Antike, die diese Prophezeiung gehört haben, sie haben sie sofort verstanden und sie wussten, was gemeint ist. Wir heute, wir müssen uns ein bisschen anstrengen, das zu verstehen, weil es uns irgendwie so fern liegt. Wenn ein König in ein Land kam, hast du damals ihm eine gerade Straße gebaut, so gut es möglich war, dass er zu dir an den Palast kommen konnte, um ihn zu ehren. Und naja, es gab halt noch nicht so viel moderne Technik zu der Zeit damals, deswegen hast du normalerweise als Straßenbauer die Straßen gebaut, wie sie halt da waren. Ja, also wenn irgendwie ein Fels dort war, dann hast du nicht irgendwie den Fels abgeschlagen, sondern du hast halt um den Felsen herum die Straße gebaut und dann war da halt eine felsige Verkehrsinsel in der Mitte. Ja? Oder durch irgendwie eine Schlucht bist du einfach zickzack durchgefahren in dem einfachen Straßenbau, um nichts Besonderes an Anstrengungen dort unternehmen zu müssen. Wenn du aber eine gerade Straße und einen geebneten Pfad für den König vorbereiten musstest, dann hattest du richtig Stress. Da musstest du Felsen abtragen, da musstest du irgendwelche Abgründe überzuschütten oder was weiß ich was machen. Und alle in dem Land wussten, wenn der König kommt, dann bedeutet das Sklavenarbeit für alle. Hey, das wird so viel Arbeit werden. Statt irgendwelchen einfachen, krummen Straßen, gerade Straßen jetzt zu machen für den König. Was für ein Stress für uns alle. Und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die denken, wenn Jesus der König ist, dann ist doch jetzt nur Unterdrückung angesagt. Er sagt, was zu tun ist und ich muss das jetzt tun. Und diese Vorstellung gefällt ihnen nicht. So nach dem Motto, jetzt bin ich sein Sklave. Es hört sich für mich vielleicht eher nach Unterdrückung an. Und Markus, er greift das auf und er erwähnt dieses Wort ganz bewusst. Es ist das griechische Wort Hodos, was für Straße steht. Und er sagt, bereitet dem Herrn den Weg. Und an jeder anderen Stelle im Markus-Evangelium, wenn er von dieser Straße redet, dann bedeutet es, dass es der Weg von Jesus zum Kreuz ist. Dass es der Weg von Jesus zum Kreuz ist. Und er sagt, Jesus ist nicht gekommen, um auf einen Thron zu steigen. Seine Straße, die führt nicht zu einem Thron, sondern er ist gekommen, um an ein Kreuz zu gehen. Das Kreuz des Königs. Was bedeutet das für dich? Es ist ein paradoxer Begriff. Ja? Das Kreuz des Königs. Aber es ist das Herzstück der Botschaft vom Markus-Evangelium. Könige gehen auf Throne. Oder hast du schon jemals einen König an einem Kreuz gesehen? Tatsächlich ist das Kreuz das Gegenteil eines Thrones. Ein Thron ist der Inbegriff von Macht. Das Kreuz, es steht für Machtlosigkeit, Hilflosigkeit. Ein Mensch, der an einem Kreuz gestorben ist, der dürfte nicht mal in Ruhe sterben. Ja, in aller Öffentlichkeit wurde er ausgezogen und musste einen qualvollen, langen Tod erleiden. Für alle sichtbar. Es war der Inbegriff von Hilflosigkeit. Ein Kreuz ist das Gegenteil von einem Thron. Und Markus sagt hier, die Königlichkeit und die Größe von Jesus, sie besteht darin, dass er, als er zu uns auf die Erde kam, nicht auf einen Thron stieg, sondern dass er an ein Kreuz ging. Oder um es anders auszudrücken, Jesus, er ist für uns in die ultimative Wüste hinausgegangen. Und er hat dort Gott verloren, damit du und ich, wenn wir in unsere kleinen Wüsten hineingehen, dort Gott finden können. Jesus, er nahm die Strafe, die wir verdient haben, auf sich, damit wir aus Gnade heraus heute wieder eine Beziehung zu Gott haben können, die hergestellt ist. Und das bedeutet, dass das Königtum von Jesus niemals bedrückend ist. Denn Jesus, er ist nicht nur ein König, sondern er kam als der große Diener. Das Königtum von Jesus ist nicht bedrückend, weil er Erlösung durch Gnade gebracht hat und nicht durch Knechtschaft. Und dementsprechend gibt es bei ihm keine Versklavung, sondern nur das Gegenteil, Befreiung. Und genau das ist es, was unsere Herzen verändern wird, wenn wir diesen wahren Jesus wirklich verstehen. Kennst du den wahren Jesus, von dem Markus in seinem Evangelium berichtet, schon persönlich? Hast du ihn so schon getroffen und kennengelernt? Und vor allem, wie reagierst du auf seine krassen Forderungen, die er in seinem Leben immer wieder ausgesprochen hat? Ich bete am Ende dieser Predigt noch zusammen mit uns und leg das Gott nochmal gemeinsam hin. Ich danke dir, Vater, dass du uns hilfst, die Wirklichkeit deines Sohnes zu erkennen. Ich danke dir für dein Wort in unserer Sprache. Ich danke dir dafür, dass wir die Bibel auf Deutsch haben. Sie ist uns solch ein kostbarer Schatz. Ich danke dir, dass wir dich darin treffen dürfen, Jesus Christus, und dass wir von dir lernen dürfen. Ich danke dir, dass du der große König bist und alles für uns aufgegeben hast, um uns wieder mit deinem Vater im Himmel zu versöhnen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, so zu leben, dass es dir Freude macht, dass wir selber dadurch gesegnet werden und uns gut tut und dass wir dir mit unserem ganzen Leben dienen dürfen.